dass Menschen, die man auf der Straße fragen würde, die sagt, ja, was will ich denn mit der Bibel, an dieser Stelle viel kritischer mit dem Buch der Bibel umgehen, als mit vielen anderen Schriften, die wir aus der gleichen Zeit haben. Das Neue Testament ist tatsächlich die Schrift aus der Antike, die durch die allermeisten Quellen bezeugt und durchforscht ist. Ich habe euch mal eine Tabelle, einen Vergleich mitgebracht, finde ich ganz interessant. Zum Beispiel hat Cäsar, wahrscheinlich kennen ihn alle von Asterix und Obelix oder so, oder aus dem Lateinunterricht, Cäsar hat auch Bücher geschrieben, ein Buch vor allem den Gallischen Krieg. Irgendwo zwischen 100 und 44 vor Christus hat er gelebt. Die früheste Abschrift, die man von diesem Buch gefunden hat, ist 900 nach Christus gefunden worden. Das heißt, zwischen dem Schreiben und der ersten Schrift, die wir heute als Quelle zur Verfügung haben, sind 1000 Jahre vergangen. Und es gibt insgesamt nur 10 Quellen, auf die man sich bezieht, wenn man über den Gallischen Krieg redet. Noch was Zweites von Tacitus, einem der bekanntesten und wichtigsten römischen Geschichtsschreiber. Der hat ungefähr 100 vor Christus seine Werke geschrieben. Die frühesten Abschriften, die man kennt und die man heute zur Verfügung hat, sind 1100 nach Christus, also auch 1000 Jahre. Und man hat auch von diesem so bedeutenden Schriftsteller insgesamt 20 Werke gefunden oder Teile der Werke gefunden. Und ein letztes, es gibt noch viel weiter, wen es interessiert. Ich habe zu Hause eine ganze Liste, finde ich ganz spannend. Aristoteles ist bis heute eine der prägenden philosophischen Gestalten, auf die ganz viel auch in der Naturwissenschaft zurückgeht. Gelebt, dieser griechische Philosoph, 384 bis 322 vor Christus. Die früheste Abschrift von einem seiner Werke finden wir 1100 nach Christus datiert. Also 1400 Jahre sind vergangen, seit er geschrieben hat. Und 5 Schriften hat man insgesamt als Quellen gefunden. Jetzt das Neue Testament. Geschrieben von verschiedenen Autoren ungefähr 50 bis 110 nach Christus. Da streiten sich die Gelehrten ein bisschen. Die früheste Abschrift haben wir datiert mit einer Radiokarbon-Methode auf 150 nach Christus. Es gibt ein paar Funde, die in dieser Zeit gefunden wurden. Das heißt, ungefähr 100 Jahre nach Christus finden wir die ersten Schnipsel des Neuen Testaments, die uns bezeugt sind. Natürlich keine Bücher des Neuen Testaments, sondern das sind Papyri mit verschiedenen Abschnitten des Neuen Testaments. Insgesamt gibt es 5000 griechische Teile des Neuen Testaments, die man gefunden hat. Natürlich keine ganzen Neuen Testamente, aber 5000, aus denen man das sehr, sehr gut bezeugen kann. Dazu noch 8000 weitere Abschriften von Übersetzungen des Neuen Testaments, die es nicht ins Griechische war. Dazu gibt es noch die Überlieferung bei den frühen Kirchenvätern, die sich auf das Neue Testament bezogen hat. Also es ist eine unendliche Fülle an Quellen, die wir haben. Und die Historiker sagen uns, dass das eigentlich ein Wunder ist, wie dieses Buch bezeugt ist und dass es kein besser bezeugtes Buch oder Schrift aus der Antike gibt. Und doch, und das fand ich so spannend, wenn wir im Geschichtsunterricht von Cäsar hören und von seinen Kriegen, dann nehmen wir das irgendwie so hin, ja, das wird schon so gewesen sein. Wenn ich eine Geschichte von Jesus erzähle, dann ist irgendwie so der innere Reflex, ja, aber so war das nicht, denn das muss damals doch ganz anders gewesen sein. Oder wenn wir uns heute auf die Lehren von Aristoteles beziehen und vieles passiert irgendwo auch auf Grundlage dessen, dann hinterfragt ja kaum jemand, ja, aber hat das Aristoteles wirklich so gesagt, wie das da steht? Es gibt Strömungen in der Theologie, die noch das letzte Wort, was Jesus gesagt haben soll, auseinandernehmen und sagen, naja, so genau, das wird er nicht gesagt haben, das ist dann irgendwo im Nachhinein eingefügt. Also wir merken, in Bezug auf die Bibel begegnet uns viel, viel mehr Kritik und viel, viel mehr Hinterfragen als in dem von anderen Schriften. Und gleichzeitig, wenn wir uns die Frage stellen, muss ich alles glauben, was in der Bibel steht, merken wir, die Antwort darauf scheinen nicht die historischen Fakten zu sein. Ich kann es noch so gut begründen, am Ende, glaube ich, bei den wenigsten wird das die Vertrauenswürdigkeit der Bibel steigern. Vielleicht kann es so ein erster Schritt dahin sein. Aber ich glaube, die Frage zu stellen hat andere Gründe. Nicht, weil ich historisch nicht weiß, ist es jetzt vertrauenswürdig oder nicht, sondern zum Beispiel, weil ich sage, mir fällt es aber schwer zu glauben, was in der Bibel steht. Und Harvey hat es vorhin schon gesagt, das Entscheidende an dem Bild ist ja eigentlich nicht, ob da jetzt so eine Schnur dranhängt oder der jetzt eine grüne oder einen braunen Rock anhatte, sondern die entscheidende Frage ist, stimmt es, dass Jesus da wirklich auf dem Wasser gelaufen ist? Das ist doch das, was es schwer macht, wo wir uns vielleicht die Frage stellen, muss ich das glauben, was in der Bibel steht? Ist es nicht so weit weg von dem, was wir uns vorstellen können, von dem, was wir heute auch erleben? Vielleicht stellen wir diese Frage auch, wo wir merken, da sind Stellen in der Bibel, die machen es uns schwierig. Da ist vielleicht beschrieben von irgendwelchen Grausamkeiten, da ist beschrieben von der Hölle, da ist beschrieben von Schöpfung. Und wir fragen, wie geht das zusammen mit der Evolution? Und man merkt, wie kriege ich das zusammen mit meinem Bild von Gott, was die Bibel mir sagt? Vielleicht auch mit dem Bild von Gott, wo er Liebe ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite so vieles, was ich damit nicht in Einklang bringe. Und ich glaube, diese Fragen sind wichtig zu stellen. Und man darf sie nicht einfach vom Tisch wissen und sagen, ja, man muss halt glauben, was in der Bibel steht. Vielleicht ist diese Frage auch daher, dass man sagt, es gibt andere Christen, die mir sagen, wenn du das und das nicht glaubst, dann bist du eigentlich gar kein richtiger Christ. Ich glaube, die Bibel ist bei manchen wie so ein Glaubens-TÜV geworden. Das gibt es auf beiden Seiten übrigens. Also man kann sagen, ja, entweder du glaubst, dass die Bibel in 7x24 Stunden entstanden ist, sonst bist du kein Christ. Oder die anderen sagen, hey, wenn du nicht glaubst, dass das alles irgendwie ausgedacht ist mit der Schöpfung, dann bist du auch kein richtiger Christ, dann bist du ein Fundamentalist oder was auch immer. Also auf beiden Seiten, glaube ich, ist die Bibel manchmal so ein TÜV, wo wir sagen, ja, glaubst du richtig oder glaubst du nicht richtig? Das kann verunsichern auch für den Glauben und man kann diese Frage stellen, muss ich das jetzt wirklich glauben? Diese Frage kann auch verbunden sein mit einer tiefen Not, wo man sich fragt, trifft das, was da drin steht, jetzt wirklich auch auf mich zu? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die gesagt hat, sie glaubt nicht, dass Gott sie liebt. Und ich habe mit ihr in die Bibel geschaut und habe gesagt, schau, hier steht's doch. Aber sie hat gesagt, ja, aber ich bin doch nicht gemeint damit. Also die Frage, muss ich das glauben, kann ich das glauben, kann auch eine ganz existenzielle Not sein, zu sagen, ja, bin ich damit gemeint, gilt das auch für mich, kann ich darauf vertrauen im Leben und im Sterben? Deswegen ist es, glaube ich, gut, diese Frage zu stellen und sie nicht einfach vom Tisch zu wischen. Können wir das glauben, muss ich es vielleicht einfach glauben? Eine kurze Antwort und dann gehen wir weit tiefer rein. Die kurze Antwort ist, muss ich alles glauben? Nein. Keiner muss irgendetwas glauben. So funktioniert Glaube übrigens auch gar nicht. Ich kann euch sagen, später singen wir noch ein Lied und vielleicht glaubt ihr mir das. Vielleicht sagt ihr auch, nö, glaube ich dem darf nicht, der erzählt immer sonst so viel Quatsch vielleicht. Oder ich habe letztes Mal gemerkt, nach der Predigt wurde kein Lied mehr gesungen, deswegen glaube ich es ihm heute nicht mehr. Vielleicht kann ich euch irgendwie dazu bringen, dass ihr es bekennt. Also, keine Ahnung, vielleicht gebe ich euch irgendwie Geld und dann sagt ihr, ja, jetzt bekennen wir so, wie es er gesagt hat, nach der Predigt singen wir ein Lied. Aber was in eurem Herzen ist, das kann niemand machen. Glaube ist nicht Zwang, das funktioniert nicht. Ein Glaubensbekenntnis kann man aus Zwang sprechen. Oder aus Gruppendynamik, weil wir vorher alle mitgesprochen haben, dann spreche ich halt auch mit. Das hat aber noch nicht unbedingt was mit zu tun, ob ich in meinem Herzen das fühle und glaube. Gott sei Dank müssen wir diese oder können wir diese Frage mit Nein beantworten. Wir leben in einem Land von Religionsfreiheit. In vielen anderen Ländern dieser Welt werden Christen unter Druck gesetzt, zumindest diese Bekenntnisse anders zu sprechen. Gott sei Dank können wir diese Frage beantworten mit Nein. Wir müssen nicht alles glauben, was in der Bibel steht. Es gibt keine Religionsbehörde, die uns dazu versucht zu zwingen. Es gibt aber noch mehr Gründe, warum ich davon überzeugt bin, dass die Antwort erstmal Nein ist. Nein, auch weil die Bibel und auch der Glaube kein Prüfungsbuch ist. Wir hatten es letztes Mal in der Predigt schon so ein bisschen, wo wir merken, wenn ich die Bibel anschaue, dann ist das nicht wie so ein Fahrprüfungslernbuch. Vielleicht habt ihr ja auch Bücher gehabt, heute gibt es das bestimmt per App. Wir hatten so ein Riesenbuch noch, da standen dann irgendwie gefühlt 500.000 Fragen drin und am Ende musste ich alles richtig beantworten. Und natürlich musste ich es auch glauben, was da drin steht. Und dann habe ich es gelesen und gelernt und am Ende gab es die Prüfung. Ich glaube, dass manchmal das auch ein falsches Bild von der Bibel ist, dass wir sagen, ja, am Ende geht es darum, möglichst viel christliche Lehre zu lesen und zu verstehen und am Ende, vielleicht irgendwo an der Himmelspforte, wird dann die Prüfung abgenommen und dann heißt es ja oder nein und dann darf ich rein und darf ich nicht rein. Nein, wir müssen nicht alles verstehen und alles glauben, was in der Bibel steht, weil es kein Prüfungsbuch ist. Es gibt nicht ein Mindestmaß an Verständnis, bis ich glaube. Wir schauen in die Bibel, lesen in Apostelgeschichte 8 von einem Mann aus Äthiopien, der dort am Königshaus gearbeitet hat. Und er kommt nach Israel, weil er irgendwo interessiert und fasziniert von dem Gott Israels ist, geht in den Tempel und kauft sich eine sündhaft tolle, teure Schriftrolle von Jesaja, fährt mit diesem Buch nach Hause und liest es so. Und plötzlich spricht Philippus, einer von den Jüngern Jesu oder von den Nachfolgern Jesu, und sagt zu diesem äthiopischen Beamten: Sag mal, verstehst du eigentlich, was du da liest? Verstehst du, was in der Bibel steht? Und was sagt er? Nee, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich brauche doch jemanden, der es mir erklärt. Und was macht Philippus? Er steigt zu diesem äthiopischen Beamten und er erklärt ihnen in wenigen Worten das Zentrale, dass Jesus mit diesen Texten aus dem Jesaja-Buch gemeint ist. Und dann fahren sie an einem Tümpel vorbei und der äthiopische Beamte sagt: Ach, jetzt sind wir gerade am Wasser, dann können wir doch gleich taufen. Vielleicht denkt man sich immer noch, ohne Taufvorbereitungskurs eine Taufe. Hat der äthiopische Kämmerer die Dreieinigkeit verstanden? Und kann der auch Bibelzitate auswendig sagen? Nein, konnte er nicht. Er hat seit wenigsten Sekunden verstanden. Aber was machen sie? Sie steigen ab und er wird getauft. In der Bibel kommen immer wieder Menschen zum Glauben, die keine Ahnung von der Bibel haben. Wir merken, es geht beim Glauben mehr als Wissen von der Bibel, sondern es geht um eine Liebesbeziehung, eine Hingabebeziehung zu Jesus, eine Vertrauensbeziehung. Wir haben auch genau das Gegenteil, nämlich dass Menschen in der Bibel uns beschrieben werden, die eigentlich alles wissen von ihrer Bibel und trotzdem diese Liebesbeziehung zu Jesus nicht haben. Der bekannteste von denen ist Paulus. Der hat seine Bibel, die Bibel von Jesus, das Alte Testament, hat er gekannt bis ins Letzte. Und hat trotzdem Christen verfolgt, hat trotzdem das Entscheidende nicht verstanden. Also Dogmatik, die christliche Lehre zu verstehen, hat noch nichts damit zu tun, ob ich glaube oder nicht. Beides gehört zusammen, aber es ist keine Voraussetzung, es ist keine Prüfung am Ende, die mir abgenommen wird. Muss ich alles glauben? Nein, am Ende ist es keine Prüfung, wo gesagt wird, du kommst rein oder nicht, wenn du das glaubst oder jenes nicht glaubst. Sondern es hat etwas mit Vertrauen und mit Hingabe zu tun. Und ein letztes Nein. Nein auch, weil wenn ich mich an der Bibel reibe und wenn ich merke, es fällt mir schwer, manche Dinge zu glauben, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Beziehung zu Jesus lebt. Wenn du fertig wärst mit der Bibel und sagst, eigentlich habe ich alles verstanden oder auch nicht, ich glaube es halt, dann wäre die Beziehung tot. Ich finde, das ist so ein schrecklicher Satz, das musst du halt alles glauben. Ich weiß nicht, ob den schon mal jemand zu euch gesagt hat. Musst du halt glauben. Ich finde den so schrecklich, weil er jegliches Fragen unterbindet. Also friss oder stirb. Und leider stirbt der Glaube oft, wenn Menschen mir so begegnen. Zweifel haben ihren Platz in der Bibel. Zwar finden wir da keine Zweifel an der Bibel als solches, aber wir finden in der Bibel viele Zweifel über das, was in uns in der Bibel berichtet wird, wo Menschen Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Der bekannteste ist sicherlich der Thomas, der sprichwörtliche Zweifler. Der sagt, hey, das mit der Auferstehung, ich kann es nicht glauben. Wenn du sagst, hey, wir gehen auf Ostern zu, das, was wir da wieder feiern, das geht nicht in meinem Kopf, ich verstehe nicht, was Kreuz und wie das mit der Auferstehung funktionieren soll, dann bist du in guter Gemeinschaft. Diese Fragen wurden in der Bibel genauso gestellt. Oder Johannes der Täufer, der Jesus vorangegangen ist, ihn angekündigt hat. Als er im Gefängnis sitzt, schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, Jesus, bist du jetzt derjenige, auf den wir gewartet haben oder sollen wir noch warten, kommt jemand anders? Wenn wir zweifeln, ist Jesus wirklich der, der Veränderung bringt, ist wirklich der, der Macht hat, dann sind wir in guter Gesellschaft. Diese Fragen wurden in der Bibel auch schon gestellt. Wo es uns schwerfällt, wo wir merken, da kann ich das nicht glauben, was in der Bibel steht, da ist es so weit weg von meiner Erfahrung. Da ist es gut, diesen Fragen nicht einfach beiseite zu schieben, nicht einfach zu sagen, ja, aber ich glaube es jetzt einfach, sondern dem Raum zu geben, tiefer hinzugucken, mit anderen Menschen darüber im Gespräch zu sein. Wir müssen es nicht einfach glauben, sondern dort, wo es uns schwerfällt, ist vielleicht der Weg in eine neue, in eine vertiefte Beziehung zu Jesus zu finden. In einen neuen, weiten Raum. In einen neuen Horizont, wo mir plötzlich neue Dinge deutlich werden, wo die Beziehung neu anfängt zu leben, weil ich tiefer einsteige. Thomas hat seine Zweifel zugelassen. Und wisst ihr, was passiert? Am Ende ist er der einzige Jünger, der seine Hände in die Wunden von Jesus legen darf. Er macht eine einzigartige Erfahrung. Warum? Weil er seinen Zweifel nicht einfach runtergeschluckt hat. Johannes der Täufer kriegt von Jesus Nachricht und sagt, ja, ich bin es. Was muss das für eine Ermutigung gewesen sein? Dort, wo wir den Zweifel nicht einfach beiseite schieben, sondern sagen, ja, wir setzen uns damit auseinander. Es ist in Ordnung, manches nicht glauben zu können. da ist vielleicht der Ort, um ganz neu in die Tiefe zu gehen mit dem eigenen Glauben. Also müssen wir glauben, was in der Bibel steht? Ein dreifaches und hoffentlich befreiendes Nein. Keiner muss etwas glauben. Und gleichzeitig birgt dieses Nein eine Gefahr oder eine Gefährdung in sich. Nämlich dann, wenn dieses Nein nicht mehr befreiend ist, sondern zu meiner inneren kritischen Haltung wird. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der sogenannten Jefferson-Bibel. Thomas Jefferson ist einer der Gründerväter von den USA, Amerika. In Klammern, das ist einer von diesen Steingesichtern von Mount Rushmore, vielleicht kennt man das. Der hat nicht nur viel für Amerika getan, sondern der hat sich auch seine eigene Bibel zusammengebastelt. Vielleicht erkennt man das. Hier zum Beispiel hat er gesagt, da fehlt jetzt ein Wort, das hat er rausgeschnitten, weil es klingt viel schöner, wenn dieses Wort nicht da ist. Oder hier hat er einen ganzen Abschnitt neu zusammengefügt, weil er gesagt hat, naja, man muss es halt richtig ordnen. Und er wusste, wie es richtig zu ordnen geht. Auch manches, was historisch falsch war, hat er einfach rausgeschmissen. Oder die ganzen Wunder hat er auch rausgeschnitten, weil das kann ja eh so nicht gewesen sein. So hat er sich seine Jefferson-Bibel zusammengebastelt. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die in diesem Nein, du musst es nicht alles glauben, liegen kann. Nämlich, dass wir dahin kommen, uns am Ende unsere eigene Bibel zusammenzubasteln. Und zu sagen, naja, das kann nicht gewesen sein und das auch nicht und das erleben wir doch heute gar nicht mehr. Und dann kommt man irgendwie auf so ein kleines zusammengefügtes Bibelchen, was jeder so mit sich rumträgt. Solche Versuche gab es in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder, dass Menschen versucht haben, das, was ihnen nicht passt, rauszuschneiden und andere Stellen einzufügen. Vor allem nicht allzu langer Zeit gab es zum Beispiel im deutschen freikirchlichen Bereich eine Diskussion darüber, stimmt das jetzt wirklich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder haben wir das nicht heute durch die Wissenschaft widerlegt, dass es so sein kann? Die meisten von euch haben es vorher mitgesprochen, von daher gehe ich jetzt davon aus, dass die meisten das so glauben. Aber es ist gut, darüber nachzudenken. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man darüber nicht diskutieren und zu unterschiedlichen Meinungen kommen da kann. Wie gesagt, keiner wird gezwungen, irgendetwas zu glauben. Am Ende wird diese Frage nicht über unser Heil entscheiden. Es gibt manche Theologen, die haben das geglaubt und manche nicht. Die große Frage ist, liegt darin nicht ein problematischer Umgang mit der Bibel? Das ist die Gefahr, die ich da drin sehe, dass die Tendenz heutzutage ein Stück weit ist, das, was menschlich nicht vorstellbar ist, kann nicht so gewesen sein. Das schmeißen wir raus, das wird geopfert. Und wir stutzen uns unsere Bibel zurecht. Wenn meine Großeltern erzählen, dass sie in die Gemeinschaftsstunde gehen, also ihren Gottesdienst, dann sagen sie manchmal, wir waren unter dem Wort Gottes. Wir waren unter dem Wort Gottes. Das klingt so richtig schön fromm und alt. Wahrscheinlich sagt es keiner von uns so, aber ich finde, das ist eine angemessenere Haltung, wie diese Haltung, an die Bibel ranzugehen. Sagen, nicht ich bin derjenige, der sagt, was die Bibel mir zu sagen hat, sondern ich bin unter dem Wort Gottes. Ich stelle mich ein Stück weit hier drunter und die Autorität vermute ich hier drin und nicht in mir. Und ich versuche zu entdecken, was die Bibel mir zu sagen hat und sage nicht Gott durch die Bibel, was er zu denken hat. Was will Gott mir sagen? In Hebräer 3, Vers 7, da schreibt der Autor, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnen. Diesen Vorfahren ist das Volk Israel gemeint, das durch die Wüste zieht. Und Gott immer wieder zu ihnen spricht, ihnen zeigt, ich bin bei euch und ich werde euren Weg führen. Und was macht das Volk Israel? In den entscheidenden Augenblick sagt sie, aber ob es Gott wirklich so gut weiß, machen wir es doch so, wie wir es denken. Im entscheidenden Augenblick stutzen sie sich dann doch ihre Bibel zurecht, ihr Wort von Gott, machen es auf ihre Weg. Und was ist die Konsequenz? Am Ende erreichen sie nicht das verheißene Land, zumindest nicht die mit gezweifelt haben. Sie betreten nicht ihr verheißenes Land. Das harte Herz, was nicht auf die Stimme Gottes hört. Und ich frage mich, ist es nicht auch oft unsere Haltung, die wir beim Bibellesen entdecken? Dass wir Worte von Gott hören, aber eigentlich innerlich schon wissen, was meint Gott? Also, dass man sagt, ja Gott, hier, das klingt ja interessant, aber du hast es bestimmt anders gemeint, weil das ist ja zurückgeblieben, so zu denken, wie du denkst. Oder das ist ja total krass, wenn ich das wirklich in meiner Situation so machen würde, meine Feinde zu lieben. Ja, das muss man alles im Kontext verstehen und das kann nicht so gewesen sein. Das Volk Israel, es verpasst am Ende in das heilige Land, in das gelobte Land zu kommen, weil sie in dem Wort Gottes nicht vertraut haben und nicht sich unter das Wort Gottes gestellt haben. Ich glaube, am Ende ist das Wesen von Sünde, Gott zu misstrauen. Was macht die Schlange im Paradies? Sie flüstert Adam und Eva ein. Ah, hat Gott das wirklich so gemeint? Meint er das wirklich gut mit uns? Vielleicht ist es die Stimme, die wir beim Bibellesen manchmal hören. Meint es Gott wirklich gut? Oder muss man ihm das sagen, was gut ist? Ich glaube, dass, wie gesagt, das nicht darauf ankommt, dass wir alles einfach blind glauben müssen. Aber ich glaube, mit einer Haltung, einem weichen Herz zu sagen, wir stehen unter dem Wort Gottes und wir erwarten darin, dass Gott uns anspricht und manches sich auch konträr verhält zu dem, was ich eh schon weiß. Ich erwarte Gottes Stimme in meiner Situation, dass wir dort erleben, wie wir wie in ein weites Land geführt werden, wo Neues für uns bereithält. Die Bibel sagt, in dem Wort Gottes ist Leben. Nicht in dem, was ich eh schon immer über das Wort Gottes weiß, ist Leben, sondern dort, wo ich in einer Haltung der Offenheit hinkomme, werde ich erfahren, dass Gott mir Neues zeigt, dass er Leben schenkt. Nicht Gott hat ein Problem, wenn wir die Bibel so lesen, dass wir eh immer schon wussten, was er sagt. Gott hat damit kein Problem, es kratzt nicht an seinem Gottsein. Aber es ist ein Weg, wo wir etwas verpassen. Das verheißene Land ein Stück weit das Leben, was er jetzt schenkt, Halt zu finden, Verheißungen zu entdecken, einen guten Rahmen fürs Leben zu entdecken. Die Bibel ernst zu nehmen, dem, was sie sagt, dazu möchte ich heute Mut machen. Nicht blind zu glauben, sondern den Kopf anzuschalten und zu überlegen, wie können wir als mündige Christen uns trotzdem unter das Wort Gottes stellen. Das kann zum Beispiel heißen, dass ich Gott zutraue, Dinge zu tun, die ich mir nicht vorstellen kann, weil Gott Gott ist. Mit so einer Haltung die Bibel zu lesen. Es kann aber genauso auch heißen, den Kopf anzustellen und die Mühe sich zu machen, zu fragen, welcher Text, den ich gerade lese, ist eigentlich wie gemeint. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Textgattungen in der Bibel und manche muss man anders lesen als andere. Wenn ich im Psalm 104 lese, droben über dem Himmelsozean, da hat Gott seine Wohnung, dann ist es kein Erweis besonderer Bibeltreue, dass ich glaube, ah, da oben ist kein Universum, sondern da ist Ozean, sondern dann habe ich die Gattung falsch verstanden. Das ist ein Lied, eine Poesie und kein naturwissenschaftlicher Text. Andersrum gibt es Texte in der Bibel, die wollen geschichtlich verstanden werden und ich darf sie nicht einfach als Märchen deklarieren. Die Bibel auch in seinem Zusammenhang zu lesen, den Kontext. Ich kann mit der Bibel alles begründen. Jede Meinung, die ich habe, kann ich mit der Bibel begründen. Wusstet ihr, dass man mit der Bibel begründen kann, dass es Gott gar nicht gibt? Im Psalm 14, Vers 1 heißt es, es ist kein Gott. Punkt, 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 sagen die Spötter. Die Bibel sagt, es gibt keinen Gott. Ich kann alles mit meiner Bibel begründen. Deswegen heißt es, die Bibel mit einer Haltung des offenen Herzens zu lesen, sich die Mühe zu machen, zu fragen, wie will eigentlich die Bibel verstanden werden? Was ist denn der Kontext, in dem ein Wort gesagt wird? Auch meine Worte, die ich aus der Bibel anderen zuspreche, zu sagen, ist das der passende Kontext? Wie viel Verletzung ist schon entstanden durch diesen Vers aus Römer 8, Vers 28? Denn wir wissen, dass alle Dinge, die zum Besten dienen, die Gott lieben. Das kann so schmerzhaft sein, wenn ich es jemandem zuspreche, wenn ich nicht geprüft habe, ist es wirklich Gottes Wort, das der andere hört? Da steckt so viel Trost drin, aber es kann auch so verletzend sein, wenn es in falschen Situationen einfach hingesprochen wird. Wenn ich mir die Mühe mache, hineinzuschauen und zu lösen, wie will das Wort Gottes verstanden wird, wird sich manches an Spannungen vielleicht auflösen, vielleicht an manchen Stellen ich meinen Frieden damit finden und an manchen Stellen ich es aushalten, dass wir weiter ringen müssen mit Gottes Wort. Martin Luther hat mal gesagt, wenn ich eine Stelle in der Bibel nicht verstehe, dann ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Das hat Martin Luther gesagt. Ich glaube, das ist eine Haltung des weichen Herzens, zu sagen, wenn ich sie nicht verstehe, kann ich auch was stehen lassen. Ich muss Gott nicht verstehen. Vielleicht kann ich Gott sogar gar nicht verstehen. Wisst ihr, wie entsteht ein Glaube? Ich habe euch vorhin gesagt, ihr müsst mir nicht glauben, dass wir später noch ein Lied singen. Ich sage euch aber, wir singen noch ein Lied. Warum glaubt ihr mir das? Ich vermute, weil ihr mich kennt. Und ich hoffe, dass ihr mich so kennt, dass ich nicht viele Lügen erzähle, sondern dass ich vertrauenswürdig bin. Vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas sage, dann passiert es auch so. Wie entsteht Glaube? Am Ende durch Beziehung und durch Begegnung. Am Ende entsteht Glaube nicht dadurch, dass ich das Wissen der Bibel in meinem Kopf habe, sondern es entsteht dadurch, dass ich merke, Jesus ist vertrauenswürdig und ich begegne ihm. Und ich mache Erfahrungen, dass er da ist und dass er seinen Weg mit mir geht. Dass es stimmt, was er zu mir sagt. Im 2. Korinther heißt es, Kapitel 5, Vers 19, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet und hat sein Wort uns anvertraut, das Versöhnung schenkt. Diesem Wort der Versöhnung möchte ich heute enden. Ich habe euch eine Basisbibel mitgebracht und hier vorne seht ihr nochmal so ein Bild von dieser Bibel. Ich finde die so schön von ihrem Layout, weil sie ein Kreuz hat, das sich durchzieht. Also man sieht es hier, von vorne bis hinten ist sie durchdrungen von dem Kreuz. Viele Bibeln haben ein Kreuz vorne drauf. Und ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist. Weil wenn wir lesen, Jesus ist der, der die Welt mit sich versöhnt, das Wort Gottes, das sich selbst mit sich versöhnt, das die Welt mit sich versöhnt, dann glaube ich, dass es auch der Zugang ist zu einem versöhnten Umgang mit der Bibel. In aller Spannung, wo ich merke, da kann ich die Dinge nicht glauben, von Jesus herzukommen. Vom Kreuz herzukommen, wo ich merke, da sind Wunder, die kann ich nicht verstehen, zu erleben, wie Gott sagt, und ich bin der Sohn Gottes, der damals bis heute Dinge tun kann, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Da, wo ich merke, da sind Stellen in der Bibel, die scheinen mir überhaupt nicht passend mit dem Bild von Gott, der Liebe, vom Kreuz herzukommen und zu sagen, schau, ich bin der Gott, der leidet unter dieser Welt, der den Schmerz dieser Welt spürt. Und du wirst nicht alles verstehen, aber schau mich an. Bei mir siehst du, was du über Gott verstehen musst. Vielleicht auch dort, wo mir es schwierig fällt, die Verheißungen der Bibel auf mich zu beziehen, zu erleben, wie Gott in Jesus mit Menschen umgeht, wie ihn diese Verheißungen Gottes zuspricht und wir heute erleben, dass es bis heute möglich ist. Der Weg, die Fragezeichen der Bibel, mit ihnen umzugehen. Er geht nicht da von dort aus, dass ich sage, ich muss erst die schwierigen Stellen verstehen und dann komme ich zu Jesus, sondern genau andersrum. Vom Kreuz, von Jesus zu den schwierigen Stellen. Und manches wird sich auflösen, manches bleibt. Aber am Ende hoffe ich und bete ich, dass wir sagen können, ich verstehe nicht alles, vielleicht glaube ich gar nicht alles, aber ich erlebe dich, Jesus, als jemanden, dem man vertrauen kann. Als dich, der du mit mir unterwegs bist. Muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Am Ende geht es gar nicht um die Bibel, sondern es geht um den, den die Bibel bezeugt. Um Jesus, der uns einlädt, im Vertrauen auf ihn, unseren Weg zu finden. Amen.